Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute ist Matthias Baerbaum zu Gast. Matthias ist eine absolute Granate im Immobilienbereich. Er hat selbst mit 18 Jahren quasi bei Null angefangen mit der ersten Immobilie und heute steht er bei über 1000 Wohneinheiten und vielen, vielen Gewerbeimmobilien. Ich habe eure Fragen gestellt, da hat er unter anderem seinen Weg gezeichnet, wie das denn alles so geklappt hat, seine Learnings dargestellt, aber wir haben auch noch über andere Dinge gesprochen, zum Beispiel sein eigenes Ferrari-Rennteam, was er heute hat. Und so ist da wirklich eine extrem spannende Folge entstanden. Wenn ihr noch mehr zu Matthias wissen wollt, wie immer bei unseren Gästen, findet ihr alle Infos zu Matthias in den Shownotes. Da kommt ihr direkt zu seinem Instagram-Profil beispielsweise. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Matthias Baerbaum. Wenn sie euch gefällt, lasst uns immer gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Und schreibt mir auch gerne, welche Gäste ihr euch zukünftig wünscht. Ja, Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dich bereit erklärt hast, hier in den Podcast zu kommen. Es gab sehr, sehr viele User-Fragen an alle, die eine gestellt haben. Ich habe versucht, möglichst viele zusammenzufassen und wir geben uns Mühe, alle zu beantworten. Von der Chronologie her am besten starten wir mit der, die auch mit am häufigsten kam, nämlich der Frage, wie hast du denn angefangen, Matthias?
Ja, spannende Frage und ganz oft schon erzählt, deswegen kann ich es ganz gut fast schon auswendig. Ich habe tatsächlich mit 18 Jahren und zwar kurz nach meinem 18. Geburtstag, das ist in der ersten Woche gewesen, mein allererstes Objekt gekauft. Und zwar komme ich aus Thüringen, aus einem kleinen Ort in der Nähe von Jena und habe ein kleines Dreifamilienhaus gekauft, beziehungsweise nicht gekauft, ersteigert beim örtlichen Amtsgericht und damals für 10.000 Euro. Ich war der Einzige, der im Raum saß und dieses Mindestgebot von 10.000 Euro gebracht hat. Mal so ein spannender Funfact, damals durfte man noch bar bezahlen. Also damals die ersten Versteigerungen, die ich danach weiter betrieben habe, konnte man das Geld wirklich in den Briefumschlag an der Kasse einzahlen, in so einem kleinen Amtsgericht. Und ich war der Einzige drin. Ich weiß noch, diese halbe Stunde Versteigerungstermin, wir haben uns dann 28 Minuten über Gott und die Welt unterhalten, die Richterin. Ich hatte diesen Enkelsohn-Komplex wahrscheinlich. Und die hat mir dreimal mich gefragt, ob ich wirklich sicher bin, was ich ja mache. Fand ich sehr amüsant. Und das Haus, was ich ersteigert habe, das lag als Kind auf meinem Schulweg. Ich bin da also jeden Tag frühs und abends an dem Haus vorbeigelaufen, kannte dieses alte Ehepaar, die da zwischenzeitlich verstorben sind. Die haben Katzen gehabt, die haben mich da als Kind oft mit den Leuten unterhalten. Und ich bin da wirklich, ich weiß nicht wie viele, hunderte Mal, tausend Mal an dem Haus auf den Schulweg vorbeigelaufen. Da stand eben dann zur Versteigerung, das habe ich gekauft. Und warum habe ich es mit 18 gekauft? Ich habe mit 15 angefangen, auf dem Bau zu arbeiten. Ich als Kind schon meinem Vater mitgeholfen, viel Ferienarbeit. Damals war es auch üblich, vor der Schule, nach der Schule mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Das war undenkbar, das war nach der Wende. Also in den frühen 90ern war das nicht unüblich. Haben viele Klassenkameraden, die in handwerklichen Betrieben aufgewachsen sind, machen müssen, dürfen, sollen. Und da kam der Bezug zum Bau her. Und auch, na, die Liebe will ich nicht sagen, aber auch, dass man keine Berührungsängste mit alten Häusern hat. Das habe ich gekauft. Und dann ging ja die Ochsentour erst los, eine Finanzierung zu bekommen mit 18 Jahren, ohne festes Einkommen. Ich war selbstständig gewesen, habe also auf dem Bau als Bauhelfer gearbeitet, Stundenlohnabrechnung, Tageabrechnung gemacht. Meine ersten Rechnungen waren damals 5 Euro die Stunde, auch undenkbar in der heutigen Zeit, damals viel Geld. Und habe dann tatsächlich 22 Banken gebraucht, bis die 22. Bank, wahrscheinlich mehr aus Mitleid, gesagt, wir machen die Finanzierung. Die Finanzierung waren damals 75.000 Euro gewesen. Und enorm viel Geld. Meine Eltern haben mich dann geschimpft, das weiß ich noch, wie ich dann überhaupt in dem Alter einen Kredit aufnehmen kann. Das war nicht üblich bei uns als Familie. Und habe es dann gemacht, habe es dann saniert, viel selbst gemacht. Auch nicht alles richtig gemacht. Versucht, so günstig wie es geht, eben zu sanieren, weil mehr Geld gab es nicht. Und war mit 18,5 schon so weit, dass ich 600 Euro Überschuss hatte jeden Monat. Und habe gedacht, geil, ohne weitere Arbeit habe ich jetzt lebenslang Minimum 600 Euro, eher mehr, denn irgendwann ist der Kredit ja auch abgezahlt. Damals waren die Laufzeiten 12 Jahre. Ich hatte damals, vielleicht auch das mal spannend, meine erste Finanzierung für 6,75% Zinssatz unterschrieben. Und damals gab es auch noch Kopplungsgeschäfte. Die waren damals nicht verboten, heute sind die verboten. Damals war das üblich. Ich musste noch einen Bausparvertrag unterschreiben, eine teure Lebensversicherung, Kreditkarten, noch eine Rentenversicherung, noch eine Risikolebensversicherung und 5.000 Sachen. Das war alles das, was der Frau von der Bank wahrscheinlich in dem Monat noch gefehlt hat. Deswegen war die froh, dass ich die Finanzierung bei der gemacht habe und hat die irgendwie durchgeboxt. Und ich habe die tatsächlich später mal getroffen und die hat mir auch dann erzählt. Ich habe so gefragt, Mensch, wie kam es? Und sagte, ja, du hast Glück gehabt. Ich habe wirklich noch Zahlen gebraucht. Ich habe noch das Produkt und jenes und du hast ja alles unterschrieben. Klar, mit 18 blauäugig. Im Nachgang Bin ich aber froh, dass es so gekommen ist, dass ich es alles unterschrieben habe. Es war zwar alles teuer gewesen, aber sonst hätte ich wahrscheinlich nie den Geschmack an Immobilien gefunden und habe dann tatsächlich ein halbes Jahr später auch schon das zweite Objekt gekauft und dann weitergemacht. Das erste war noch nicht ganz fertig, die Außenanlagen, das Treppenhaus hat dann auch sich über Jahre gezogen, wie das so ist, aber es war vermietet. Es kam Geld rein, ich habe einen Kredit pünktlich bedienen können und da habe ich Blut geleckt mit tatsächlich ganz frischen 18 Jahren, meine allererste Immobilie zu kaufen, zu finanzieren. Und das alles mir selbst beizubringen. Sowas wie heute YouTube oder solche Podcasts, wie du es jetzt hier machst, gab es damals alles nicht. Das Internet hat noch in den Kinderschuhen gesteckt. So richtige Fachzeitschriften gab es auch nicht oder irgendwelche Sachen. Und das, so hat mir die Reise bei mir begonnen. Und ich denke da gerne zurück. Ich habe das Haus übrigens immer noch.
Ja, spannend. Und vor allem spannend finde ich auch, dass du gesagt hast, ja, Eltern und Mama waren nicht begeistert, weil das bringt, glaube ich, so ziemlich jeder mit. Ich glaube, kaum jemand bekommt zu Hause Applaus, wenn er vor allem in jüngeren Jahren mit der Idee kommt, ja, ich steige jetzt mal ein ins Immobiliengeschäft und möchte da was kaufen. Aber da sage ich dann meistens, Freunde, mir ging es auch so, aber was macht ihr denn? Wenn ihr Immobilien kaufen wollt, dann nehmt ihr auch euch doch ein Beispiel an jemandem, der das erfolgreich macht. Und deine Eltern, die haben ja wahrscheinlich keine Immobilie oder zumindest keine, die vermietet wird. Warum fragst du die denn nach Rat und nicht jemanden? Es muss ja nicht der Matthias Baerbaum sein oder der Lukas von Cash Cocktail. Es kann ja auch jemand aus deinem Umfeld sein. Da gibt es bestimmt jemanden, der Immobilien vermietet. Frag doch den mal, red doch mit dem, statt mit Leuten aus deiner innersten Blase, die das nicht machen.
Ja, bei meinen Eltern war das auch so. Die haben ein kleines Einfamilienhaus gehabt, bäuerlich geprägt. Wir hatten ein bisschen Hühner und Hasen und sowas, erinnere ich mich noch. Als Kind mussten da auch ein bisschen mithelfen im Sommer Rasen und Heu und Stroh und allen Kram und immer wieder wenden. Und dann hat der Vater einen kleinen Handwerksbetrieb. So sind wir als Kind aufgewachsen, mussten da oft mithelfen, vor der Schule, nach der Schule, am Wochenende sowieso und in Ferien. Und das hat sicherlich geprägt. Aber ansonsten hatten wir, oder ich kann mich nicht erinnern, als Kind, als Jugendlicher, dass wir im Umfeld jemanden hatten, der selber vermietet hat. Also für mich waren das immer die großen Investoren, damals üblicherweise aus Westdeutschland, die im Osten viel gemacht haben, aber Kontakt hatte ich nicht. Und das hat sich dann so ergeben, aber spannenderweise, als ich mit 18 das erste Haus gekauft habe und der Meinung war, ich will da weiterkommen, hat sich der Kontaktkreis radikal geändert. Ich hatte sofort zwei, drei, nicht gleichaltrige, die waren einen Tick älter, die waren zu Anfang, Mitte 20, die habe ich da einmal beim Großhändler kennengelernt, beim Materialgroßhändler. Einmal war von der Bank eine Veranstaltung, wo die Bankerin gesagt hat, ich muss unbedingt mitkommen. Da habe ich zwei junge Leute kennengelernt. Die hatten auch alle eins, zwei kleine Mietshäuser gehabt, auch ähnliche Liga, also was ganz Kleines. Und dann war der Kontakt schon wieder komplett anders, also was ein Umfeld tatsächlich ausmacht. Und die hatten mir alle gesagt, die wollen weiterkommen, die wollen mehr machen, die überlegen das zweite, das dritte. Der eine war vielleicht damals schon, ich weiß nicht mehr genau, beim fünften Haus oder irgendwas. Kam auch aus einem ganz kleinen Dorf und das hat natürlich dann so geprägt, will ich nicht sagen, aber es hat so einen Push gegeben, dass ich dann mit 18,5 tatsächlich schon mein zweites und mit 19, Anfang 19 schon mein drittes Mehrfamilienhaus gekauft habe. Aber meistens waren es ja Altbauten, die ich dann selber renoviert habe oder versucht habe zu renovieren, einiges mit Firmeneigene selber und habe dann mit 20 Jahren schon meinen ersten Neubau realisiert, mein erstes Mietshaus neu bauen lassen. Auch spannend, ich hatte ein Haus gekauft, ein kleines Dreifamilienhaus, Altbau 1910, völlig runtergekommen, mussten alles machen, das Geld hat hinten vorne nicht gereicht, hatte ein bisschen Panik bekommen, dass ich das nicht hinbekomme und habe dann ganz, ganz viel selber gemacht. Ich habe dann angefangen putzen zu lernen, mit meinem Vater das Dach eingedeckt, wir sind keine Dachdecker, auch keine Putzer, wir haben die Fenster selber eingebaut, alles learning by doing, wohlgemerkt alles ohne YouTube, das gab es nicht. Aber es hat alles funktioniert irgendwie und da war ein kleiner Garten dran an diesem Gebäude mit 404 Quadratmetern. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe auch ganz normal noch gearbeitet, bei einem Architekten als Bauhelfer gearbeitet und der hat mir irgendwann gesagt, Matthias, in dem Garten, den du in der Straße hast, da bauen wir ein schönes Mietshaus rein, mindestens drei Wohnungen. Ich habe gesagt, passt ja nie rein, viel zu klein, viel zu eng, Hanglage. Am Ende haben wir es gemacht, ich habe da 10.000 Euro für die Planungs- und Projektierungskosten bezahlt, habe ich sie nicht, es wird spannend. Ich habe die unterschrieben und habe gesagt, pass auf, ich würde es gerne machen, aber das Geld habe ich nicht, ich habe die 10.000 Euro nicht. Da war ich Ende 19, Anfang 20 und da sagst du, kein Problem, die arbeitest du einfach bei mir ab als Bauhelfer. Und so kam ich dann mit Anfang 20 zu meinem ersten Mietshaus. Ich habe einen Bauantrag, das Grundstück hat mir ja schon gehört, habe ich ja gekauft, mit Anfang 20 und habe damals einen Kredit aufgenommen für 175.000 Euro. Da war ich mit allem schon bei über 500.000 Kreditvolumen, also alle Häuser zusammen mit dem, Euro, also das war damals immer umgerechnet 1 Million D-Mark, sagst du, jetzt hast du es geschafft mit Anfang 20, jetzt bist du Schuldenmillionär. Das waren mal so die Anfänge, an die ich mich erinnere. Und der Neubau war auch sehr schwierig. Rohbau haben wir machen lassen. Den ganzen Rest mussten wir selber machen. weil sonst kein Geld da war, also weil das Geld sonst nicht gereicht hätte. Und das hat natürlich unheimlich viel Lerneffekt bei mir ausgelöst. Wie funktioniert was? Was geht? Was geht nicht? Auch während der Rohbauzeit waren ja viele Besichtigungen, die einfach, also wir haben damals Zettel ans Fenster gemacht, Wohnung im Erstbezug zu vermieten oder Zeitungsrollen von hinten beschrieben mit einem Stift, mit einem Etting und dran gemacht. Das war unsere Werbung gewesen. Also ganz einfach. Und da kamen immer mal Leute rein, die haben gesagt, das gefällt uns gut, wir würden die Wohnung gerne für diesen und diesen Preis mieten. Und da habe ich gefragt, wenn ich eine Fußbodenheizung einbauen würde, würdet ihr mehr bezahlen? Da haben die gesagt, nein. Das war der erste Lerneffekt, dass es Dinge gibt in der Vermietung, die sich finanziell lohnen und es gibt Dinge, die sich eben nicht lohnen. Und damals war es bei diesem Gebiet, in dieser Stadt, in dieser Lage eben zum Beispiel die Fußbodenheizung, habe dann keine gebaut. Mittlerweile erzielt man da, glaube ich, 14, 15 € Miete auf dem Quadratmeter. Das Haus ist schon längst abbezahlt. Und das habe ich eben mit Anfang 20 neu gebaut. Voriges Jahr bin ich 40 geworden. Und die ersten Häuser sind seit 10, 8 Jahren, 10 Jahren tatsächlich abbezahlt. Nur weil ich so früh angefangen habe und auch weil ich nicht alles richtig gemacht habe, aber ich habe halt begonnen. Und das vielleicht so als großen Tipp an deine Hörer, die sich das anhören. Egal was er macht, er müsste nicht perfekt sein und es muss auch nicht alles bis zum Schluss ausexerziert sein und dreimal nachgedacht, einfach machen. Und selbst wenn man mal so einen Tick zu teuer einkauft, das ist immer das Riesen, die große Frage, wenn das, kann man das für den Preis machen, die Rendite ist nicht so gut und würde ich das machen, das ist am Ende völlig egal. Dann zahlt er eben ein, 2 Jahre länger ab. Ihr zahlt ja eh nicht selber, aber es zahlt ja dann wieder für euch ab. Ob ihr am Ende 15 Jahre finanziert oder 17 oder 19, das ist vollkommen wurscht. Über die Dauer wird sowieso alles teurer. Der Zins ist idealerweise 10, 15, 20 Jahre festgeschrieben und fremde Leute, die mit denen ihr in der Regel nichts zu tun habt, zahlen euch das Haus ab. Ihr müsst euch, klar, müsst ihr euch kümmern und ein bisschen gucken, dass, und es ist schon Arbeit, ist also kein passives Einkommen, was viele denken. Aber ich habe bisher keinen Weg gefunden, wie man einfacher, schneller, auch relativ sicher Vermögen aufbauen kann. Also wenn es mir einer erklärt, wie es noch schneller, noch einfacher geht, bin ich sofort dabei.
Ja, und natürlich in deiner Größenordnung ist eh was ganz anderes, aber auch jetzt in ja, der normalen Größenordnung, wo man sagt, ich habe ein bisschen was nebenbei. Alle, mit denen ich da gesprochen habe, sagen, okay, in meinem Hauptjob dauert es länger, bis ich das Geld verdiene. Also auch wenn ich meine Arbeitszeit rechne, die ich investiere für die Immobilie und dann am Ende meinen Monatsüberschuss oder Jahresüberschuss daneben stelle, da komme ich immer besser weg wie in meinem Hauptjob. Also natürlich, passiv ist es nicht. Das wäre auch zu einfach, dann wird es ja auch jeder machen, ne? Ein bisschen Arbeit ist es eben schon, vor allem auch vorher sich die Objekte anzusehen. Das klang jetzt bei dir auch, wie der eine oder andere sagt, ja, der sagt jetzt hier, ich gucke mir ein Objekt an, aber natürlich der Matthias, der guckt sich auch ganz, 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 ganz viel an, bevor er was kauft und so sollte man es eben auch machen. Also von wegen drei Objekte und dann kaufe ich das Beste davon, was ich manchmal in den DMs so lese, was die Leute für Vorstellungen haben, hast du mit Sicherheit auch, so läuft es eben nicht. Aber irgendwann sollte man dann doch nicht so viel zu denken und eben zuschlagen. Ich denke, das kann man da gut als Fazit ziehen. Gute Frage, anknüpfend an deine Geschichte, die du eben erzählt hast von dir selbst, hat ein User gefragt, wie konntest du denn am Anfang deine Kredite bei den Banken hochskalieren, als du noch nicht so viel Eigenkapital hattest? Also quasi so ab Objekt 3, 4, 5.
Ja, es war tatsächlich nicht so einfach. Das Wissen von heute habe ich damals nicht gehabt. Das hat mir auch keiner beigebracht. Also auch, dass man, ich habe das ja alles privat gekauft. Ich war immer der Meinung, so eine GmbH heißt ja mit beschränkter Haftung. Das sind alles Leute, die es nicht ernst meinen. So war meine Denkweise damals gewesen. Habe das alles privat gekauft und habe natürlich unheimlich viel Steuern bezahlt. Ne? Du bist dann sofort, also wenn du 3, 4, 5 Objekte hast, kann sich jeder ausrechnen, ein bisschen Überschuss. Bist ja relativ schnell im Spitzensteuersatz, das heißt, die Hälfte ging ungefähr weg vom Jahresüberschuss. Es hat die ersten Jahre wirklich gedauert. Ich konnte nur Step by Step, so wie ich frisches Eigenkapital angesammeln konnte. Und das war auf dem Bau. Ich habe dann noch angefangen, parallel Baustoffe zu verkaufen. Also habe dann gemerkt, du kannst noch so fleißig auf dem Bau sein, wie du schon gesagt hast, mit deinem Lohn. Der Tag hat halt nur 24 Stunden und auf dem Bau ist man körperlich ja irgendwann auch fertig. Da habe ich eben angefangen, Häuser zu beplanen. Also selbst zu beplanen, bin kein Architekt, habe also nicht studiert, habe auch kein Abitur oder irgendwas und habe dann angefangen, Einfamilienhäuser zu platzieren, zu verkaufen und habe dann von den Baufirmen, die das gemacht haben, eine Provision bekommen. Und diese kleinen, geringen Provisionen, die es dann gab, die habe ich dann eben gespart, eisern gespart, bin am Anfang Fiesta gefahren, also mein erstes Auto war ein 50 PS Fiesta gewesen, habe teilweise im Büro übernachtet, um dass ich effektiver arbeiten kann, dass ich bis abends um 8, 9 im Büro was machen kann, früh im Büro und danach auf die Baustelle gehe. Und habe dann, es hat am Anfang die ersten Jahre sehr lange gedauert, um das hochzuskalieren. Also wirklich ganz klassisch, wie es wahrscheinlich die meisten machen. wieder 10, 20, 30.000 Euro Eigenkapital sparen, Mietüberschüsse sammeln. Hatte auch damals bei den Häusern immer so kalkuliert, dass die mit einem ordentlichen Überschuss funktionieren, also von Anfang an sich getragen haben. Ich habe jede kleine Garage, die im Haus ist, entrümpelt und habe die für 30, 40 Euro vermietet, um auch das Geld mitzunehmen. Habe im Garten noch kleine Teilflächen, ich weiß noch, wir hatten damals einen Garten vermietet in Jena und da habe ich bekommen 120 Euro Jahrespacht für den Garten. Da habe ich noch ein ganzes Wochenende den Garten vorbereitet, um diese 120 Euro Jahrespacht zu bekommen. Also alles das habe ich versucht mitzunehmen, anzusparen und dann das nächste Objekt zu machen. Aber es ging wirklich diese Tippel-Tappel-Tour, eins nach dem anderen, Stück für Stück. Ich meine auch bis Mitte 20 habe ich nichts parallel gemacht. Das heißt, ich habe nicht zwei, drei Projekte gleichzeitig frische gehabt, immer erst eins, abgeschlossen, das nächste. Wieder eins, abgeschlossen und das nächste. Und zum Glück, rückblickend, zum Glück, ich hätte die auch alle verkaufen können, habe ich bis auf ein, zwei Ausnahmen auch alle Objekte behalten. Und da bin ich ganz froh drüber, auch wenn man es vielleicht hätte finanziell in einigen Stellen besser machen können. Wäre ich aber heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich die Objekte zwischenzeitlich verkauft hätte, den Gewinn realisiert hätte, neu angekauft. Ich glaube, dann wäre ich leichtsinnig geworden, hätte vielleicht Objekte gemacht, die nicht so lukrativ wären, einfach um größer zu werden. Und ich kenne viele, die mit der Brechstange versucht haben, in kurzer Zeit mehr zu machen. Heute würde ich sagen, mich überholen zu wollen, und die umgekippt sind. Also wo ich dann viele Sachen rauskaufen konnte, weil es dann eben nicht mehr ging, weil die sich völlig verhoben haben und finanziell mit dem Rücken an der Wand standen. Und ich lebe oft zum Teil von Sachen, auch gerade von Leuten, die versuchen, das erste Mal sowas selber zu machen, alles besser wissen, keinen Ratschlag annehmen, gleich das große Rad drehen wollen und nicht klein anfangen. Und die dann wirklich erwachsene Männer vor mir stehen und anfangen zu weinen, die Familien sind zerrüttet, weil da eben mit der Brechstange probiert wird, brutal und schnell reich zu werden. Ich kenne da keinen in der Immobilienbranche, der das bisher hinbekommen hat. Das sind so die großen, das war, also wie gesagt, es war schwer gewesen, das hinzubekommen und es war auch nach wie vor, auch mit 24, 25, 26 erinnere ich mich, wie viel Banken ich brauchte, bis sich dann so eine Hausbank herauskristallisiert hat. Und auch da ist es ganz wichtig, dann ist es, geht es ja auch nur, wenn die Sympathie passt. Ich habe damals einen von einer kleinen Privatbank, die aus München kam, die in Jena eine Filiale hatte. Und mit dem Banker kam ich so gut zurecht, dass ich dann unter anderem den Fußballverein unterstützt habe, wo der Banker selber mitspielt. Und so kam eins zum anderen und dann habe ich mir, ich gucke keinen Fußball, und da habe ich mir das Fußballspiel mal angeschaut und da hat er gemerkt, dass ich es ernst meine. Und dann war es natürlich viel einfacher, eine Finanzierung hinzubekommen. Mit dem anderen Banker von der anderen Bank, eine kleine Regionalbank gewesen, den habe ich dann tatsächlich Kuchen, Stollen, Weihnachtsgeschenke vorbeigebracht, ohne zu wissen, dass das heute, sagt man, das die, heute machen das ja viele bewusst, damals habe ich das wirklich aus, weil ich es nett gemeint habe, mich da jedes Jahr bei der Bank bedankt, dass sie mir so viel Geld gibt. Jetzt weiß ich, dass die Bank auch Geld mit dem Geld verdient und verdient hat und das nicht zu wenig. Aber ich war damals in der Situation, dass ich der Meinung war, ich muss mich bedanken, dass mir mein fremdes Geld gibt. Und das hat alles vielleicht mitgeholfen, dass die Baustellen gut geführt waren, dass das von außen immer gut aussah. Und ich immer sehr, sehr transparent, so wie ich es heute auch bei meinem Instagram-Kanal mache, sehr transparent mit den Zahlen umgehe. Das heißt, sobald ich einen Mietvertrag mache, mache ich das nach wie vor. Da wird der Mietvertrag eingescannt, wird zur Bank geschickt, wird erklärt, was war der vorige Mietvertrag, was ist der neue Mietvertrag, wie ist die Mietsteigerung in dem Mietvertrag, was habe ich gemacht, was habe ich im Objekt gemacht. Selbst wenn ich ein Treppenhaus renoviere, saniere, mache ich Bilder davon und schicke das der finanzierenden Bank. Nicht, weil sie es brauchen, aber weil ich denke, die sehen, dass ich mir Mühe gebe, dass ich das besser mache, dass das Objekt wertvoller wird, dass die Mieten steigen oder gestiegen sind. Und jetzt habe ich gar kein Problem, Finanzierung zu bekommen. Im Gegenteil, es fragen die Banken an, wie viel Jahresgeschäft machen wir denn dieses Jahr? Und sind eingeschnappt, wenn ich sie zum Sommerfest nicht einlade. Also wenn eine Bank nicht eingeladen wird, bei uns zum Beispiel. Aber es war ein langer Weg, mühsamer Weg. Und klar, die ersten Jahre, diese Tippel-Tappel-Tour, also so würde ich das mal nennen. Also so wie es wahrscheinlich die meisten kennen, Stück für Stück. Und irgendwann platzt dann der Knoten, aber eine Abkürzung habe ich bis heute nicht entdeckt.
Vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen, weil du ja mehrfach betont hast, du hast Gas gegeben, aber trotzdem haben es einige andere übertrieben. Wenn dann die Frage ist nach der Hochskalierung, wie können wir das dann vielleicht die ersten 5 Jahre einordnen? Alles halbes Jahr oder alle paar Monate hast du dann ein neues Objekt gekauft oder wie war da die Zeit dazwischen? Jetzt auch im Rückblick würdest du sagen, was ist denn da noch gesund am Anfang, ohne dass man sich irgendwie übernimmt, aber dass man trotzdem voll durchziehen kann?
Also man muss immer das zurückblickend betrachten, dass vor 20 Jahren, vor 22 Jahren, wo ich begonnen habe, war das ein bisschen anders als heute. Die waren die Kaufpreise günstiger, aber auch die Mieten waren deutlich günstiger. Ich weiß, als wir in Jena das erste Mal die 5 Euro geknackt haben, Mietpreis pro Quadratmeter, wir sind heute in der Spitze bei 15, 16, 17, 18 Euro, da haben die alle gesagt, jetzt dreht er durch, jetzt wird er völlig verrückt, jetzt hebt er ab. Das weiß ich noch, als wir das gemacht haben. Und das war im Schnitt so jedes Jahr 1 bis 2 Stück. Meist Altbau, kleine Häuser, 3, 4, 5 Mehlhäuschen. Zwischendurch mal Neubau, aber das Hauptgeschäft war wirklich Altbau und das war so bis 25, würde ich sagen, war das im Schnitt 1 bis 1,5 Häuser pro Jahr. So, also, ne, das waren dann wahrscheinlich irgendwo so 7, 8 Stück, die ich dann hatte mit 25 Mehrfamilienhäuser. Also von einem kleinen Dreifamilienhaus bis hin zu einem, das größte war gewesen, ich überlege gerade, ob das schon da war, ich glaube ein 5 oder 6 Familienhaus. In der Größe war das gewesen. Ich habe aber nie einzelne Wohnungen gekauft, weil ich mir den Stress mit diesen Eigentümerverwaltungen und dass dann fremde Leute entscheiden, das wollte ich nicht. Und ich habe die ersten Jahre zum Beispiel auch das, die Hausmeistersachen, alle selber gemacht. Also ich habe, glaube ich, mit, ich weiß es nicht mal genau, mit 25, 26 meinen ersten Hausmeister eingestellt. Vorneweg habe ich Winterdienst, Grünanlagenpflege, Treppenhäuser, wer das weiß, wer kleine Häuser hat, weiß, dass das bei den kleinen Häusern viel Aufwand ist, die im Grün bei uns stehen, die haben alle einen Garten drumherum dran. Das habe ich tatsächlich alles selber gemacht, weil ich das Geld für einen Mitarbeiter nicht hatte oder nicht ausgeben wollte. Ich habe damals noch gedacht, das Geld sparst du, das verdienst du selber. Heute würde ich das anders machen, würde sagen, bezahl den Mitarbeiter und hab's den Kopf frei für neue Sachen. Aber die Denkweise war damals nicht so und habe das dann wirklich Stück für Stück und auch die Dachgeschosse dann noch nacheinander ausgebaut. Ehemalige Keller- oder Erdgeschossetagen, die sich schlecht vermietet haben, habe ich noch kleine Büros draus gemacht. Alles ohne Nutzungsgenehmigung oder ohne Bauanträge, weil das Wissen einfach nicht da war. Hat aber auch Glück gehabt, dass immer wenn das Bauamt das gemerkt hat, Mensch, hier, das und das brauchst du noch. Die waren immer sehr nett, die haben gesagt, komm, wir machen das im Nachgang, jetzt die Nutzungsgenehmigung, wir zeigen, was du brauchst, nimmst du mal den Architekten, der macht das für wenig Geld. Und habe das dann immer mit einem blauen Auge, bin davon gekommen. Ich meine, ich habe da auch nie Strafen oder wirklich irgendwas Großes bezahlen müssen. Und das war so der Weg bis 25, also jedes Jahr eins, manchmal 2 Häuser, dann wieder ein Haus, also im Schnitt 1,5 Häuser pro Jahr. Und ich habe ja nebenbei noch voll gearbeitet. Also es war ja nicht mein Hauptjob, ist ja nicht Investor, sondern ich habe das gemacht wie bei dir. Ich habe nebenbei voll gearbeitet und mehr als voll. Also ich habe bestimmt 60, 65 Stunden die Woche, auch die Wochenenden gerade viel gemacht, weil ich da viel Geld verdient habe. Und habe immer den Überschuss zum Glück. Immer den Überschuss genommen, den ich übrig hatte von meinem Gewinn, von meinem Lohn und habe dafür neue Häuser gekauft. Immer Anschlag, immer kurz an der Kotzgrenze. Also Liquidität war immer knapp, weiß ich noch. Und war immer, ging irgendwie gerade. Aber vielleicht war das auch im Rückblicken deswegen gut, weil ich, wenn ich zu vorsichtig gefahren wäre, da wäre ich heute wahrscheinlich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Das war so der Weg bis 25, würde ich behaupten. Vielleicht war es aber 26, 27, so genau weiß ich es nicht. Aber der große Hebel ist tatsächlich erst in den letzten 10, im Speziellen die letzten 7, 8 Jahre passiert. Also der große Schwung nach oben, wo sich das exorbitant ver-x-facht hat.
Genau. Vielleicht noch anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Rendite kommt immer irgendwo auch von Risiko. Ne? Weil du gesagt hast, an der Kotzgrenze, da wird das eine oder andere, ja, mag ich nicht. Aber so ist es eben. Man kann das Ganze auch konservativer angehen. Nur darf man eben bei den Ergebnissen, muss man dann eben auch unter Umständen ein bisschen Abstriche machen. Aber du hast ja auch schon gerade anklingen lassen, der große Hebel kam erst danach. Du hast heute über 1000 Einheiten und da muss man ja irgendwann mal mehr als ein, zwei pro Jahr gemacht haben. Das wird jetzt jeder über den Daumen ausrechnen können. Genau, vielleicht kannst du da uns ein bisschen mitnehmen, wo da die Punkte waren mit Mitte, Ende 20, wo du dann quasi Sachen umgestellt hast und dann eben da anders vorgegangen bist.
Das war gar nicht bewusst. Das hat sich dann tatsächlich so ergeben. Das war dann irgendwann, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, und auch auf diese kleineren Sachen, die also geringe Mieten, hohe Renditen, aber geringe Mieten, also Aufwand, ne? Wir reden bei solchen kleinen Häuschen, die haben dann so 1200, 1500 Euro Miete im Monat. Hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Es ging mir alles auf den, ich wollte das auch im Sack, ging mir alles auf die Nerven. Und hab, dann hat sich's ergeben, dann stand ein Grundstück zum Verkauf, wo 18 Wohnungen reingepasst, also wo man neu bauen konnte für 18 Wohnungen. Und ich sage, komm, das machen wir jetzt. Bin zur Bank und die Bank gesagt, super, das finanzieren wir dir auch. Also so war der erste Schritt, wo es dann gleich eine Spur größer wurde, also wo es dann gleich eine Ecke. Dann kam weitere Mietshäuser dazu mit wieder kleinere, mit 5, 7, 10 Einheiten, aber dann ging das Schlag auf Schlag. Und dann kam vor ein paar Jahren das erste größere Projekt mit über 200 Wohnungen dazu, mit Ladeneinheiten, mit einer Beurkundung. Und dann ging es natürlich richtig ab und parallel dazu auch noch Gewerbeobjekte. Und man muss dazu sagen, die Größe selber der Einheiten finde ich immer sehr spannend, dass solche Sachen, ich habe 5 Einheiten oder ich habe 10 oder 50 Einheiten. Ich finde das gar nicht so wichtig und auch gar nicht so interessant, diese Zahl. Wenn ich ein schönes, großes Gewerbeobjekt habe, kann ich parallel 100 Wohnungen finanziell, kann ich mit diesem einen Gewerbeobjekt 100 Wohnungen finanziell platt machen, weil das Gewerbeobjekt viel rentabler ist. Also die, ich kenne auch viele, die Wohnungen haben, wo plus minus null übrig bleibt oder sogar wo draufgelegt wird. Also die pure Anzahl der Einheiten sagt leider oder zum Glück nichts aus. Und der große Hebel bei mir war wirklich so mit Anfang 30 gekommen, eben die Mischung aus Gewerbeobjekten. Das machst du aber auch nur, wenn du so viel Mieteinnahmen, Überschüsse hast, dass du so ein Gewerbeobjekt auch leisten kannst. Nicht in Form der Finanzierung, das kommt ja auch noch dazu, sondern auch mal so ein Leerstand von einem halben Jahr, dass man es mal einordnen kann. Ich habe zum Beispiel 2018 mein Logistikzentrum, also ein ehemaliges Gewerbegebiet gekauft, und da reden wir von 27.000 Quadratmetern. Und selbst wenn du da nur 4 oder 5 Euro Miete annimmst, ist ein bisschen mehr mittlerweile, aber selbst wenn du da nur 4, 5 Euro annimmst und du findest am Anfang keine Mieter dafür, dann kannst du dir ausrechnen, was dir jeden Monat fehlt, und das musst du aushalten, auch im Kopf aushalten können. Und bei den großen Sachen, auch bei den großen Gewerbeflächen, ist es nicht so, dass die Leute sagen, komm, wir treffen uns fort und wir schreiben gleich einen Mietvertrag. Dann geht der Vertragsentwurf zum Anwalt, zum Justiziar, zur Rechtsberatung, dann kommen noch irgendwelche ISO-Normen und TÜV-Zertifizierungen in dein Haus, dann kommt der Brandschutz ins Spiel und viele andere Summen, und dann sind nochmal 50 oder 100.000 Euro Makulatur, also sprich, was du nur ausgibst für mal ein Tor einbauen oder für irgendwelche Sprinkleranlagen, die verpuffen dann einfach. Aber da, das ist der große Hebel bei mir gewesen, also die Mischung aus Großprojekten, größeren Projekten und größeren Gewerbeobjekten. Und dann, wenn du einmal so einen Flock gesetzt hast, wenn du einmal so ein Objekt gemacht hast, so ein großes Projekt, und das hast du, und das ist gut gelaufen, also dieses Gewerbegebiet, was ich da gekauft habe, das war innerhalb von, ich glaube, 3, 4, vielleicht 5 Wohnungen, 5 Monate waren es maximal, war das komplett entwickelt und voll, also richtig voll. Und war hochprofitabel, also hat es vom ersten Monat einen 5-stelligen Überschuss abgeworfen, jeden Monat. Und dann kam natürlich das zweite, das dritte dazu. Das ging dann so weit, dass dann Gemeinden bei mir angerufen haben. Immer noch, ich habe auch die Woche wieder Termine gehabt, hatte letzte Woche Termine mit Bürgermeistern, die sagen, Mensch, wir haben da und dort was, kauf das für wenig Geld, kümmere dich bitte drum, dass es wieder ordentlich wird bei uns, bis hin zu ganzen Wohngebieten. Also ich habe Wohngebiete für nichts angeboten bekommen, einfach mit der Bedingung dran, du musst aber in 2, 3 Jahren so und so viel Wohnraum schaffen. Wir haben das in deren der Gemeinde gesehen, deren der Bürgermeister hat gut von dir gesprochen. Du musst natürlich dann gucken, dass du keine Luft dran lässt, dass du gut arbeitest, dass du auf Augenhöhe auch mit den Ämtern, mit den Gemeinden, mit den Investoren arbeitest. Und wenn du da nichts anbrennen lässt und ein bisschen fleißiger bist als der Rest, dann geht das automatisch. Also ich habe das nicht, ich habe jetzt keine Jahreszahl oder kein Ziel vor mir, wo ich sage, ich brauche dieses Jahr noch 500 Wohnungen oder irgendwas. Aber spannend ist, die Denkweise ändert sich dann auch bei mir. Ich würde mir jetzt kein Haus mehr mit 5 oder 10 Wohnungen anschauen, da habe ich gar keinen Nerv dazu. Die Sachen, die wir gerade in der Pipeline haben, auch die wir dieses Jahr beurkundet haben, das sind alles Objekte zwischen 10 und 30, 40.000 Quadratmetern, dass wir mal so ein Gefühl bekommen. Also ich habe dieses Jahr größeres Gewerbegebiet, Objekt gekauft bei uns hier in Thüringen, eine ehemalige große Notenbank. Ich habe jetzt einen großen Gewerbeblock noch gekauft bei uns mit großen Hallen drauf. Wir haben noch 2 Wohnprojekte, das kleinere von beiden, kann ich euch sagen, hat 168 Wohnungen. Das größere Projekt hat ein bisschen mehr, das kann ich nicht verraten, wie viel das ist. Da soll jetzt die nächsten Tage beurkundet werden. Also auch die Denkweise wird völlig anders. Und jetzt wird es auch nochmal spannend, die Renditen sind noch viel toller. Umso größer die Objekte werden, umso weniger Marktbegleiter habe ich. Bei den meisten bin ich tatsächlich allein dabei, gerade bei diesen Probelenfällen, die ich mache. Ich mache so viele Objekte, die auf den ersten Blick nicht so schön sind, auf den zweiten auch nicht. Und da kann ich natürlich ganz anders verhandeln, ganz anders Bedingungen vereinbaren. Und da habe ich kaum, beziehungsweise gar keine Konkurrenz bei uns regional. Und wenn, steigen die meisten dann bei der Finanzierung aus. Und auch zu wissen, dass die Bank das fast immer finanziert, was ich vorhabe, ich spreche es natürlich mit der Bank ab, ist natürlich ein ganz anderer Punkt. Ich kann viel schneller schießen, ich bin viel agiler, ich brauche mir nicht jeden Kram angucken. Und auch das Wissen über die Jahre, was sich da angesammelt hat, ich brauche keinen Gutachter, keine Banken im Hintergrund, die mir sagen, es geht oder es geht nicht. Ich weiß, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Und bin natürlich viel, viel flexibler und auch bei dem Makler natürlich viel gerne gesehen, weil ich meine Entscheidung, wenn die steht, dann ist das auch so und dann wird das auch gemacht und ich muss ja nicht 3-mal noch überlegen und noch 5-mal hin und her schreiben. Manchmal ist es auch ungewohnt, wenn ich bei so einem Objekt, was dann siebenstellig, achtstellig ist, nach einer halben Stunde einen Handschlag raushole und sage, ich kaufe das für die Summe. Und dann denken die ganz oft, der ist ja irre. Denken die ja nicht mehr, wenn man beim Notar sitzt und beurkunden, aber ich merke das ganz oft. Ich habe ja mal speziellen Kleidungsstil im Sommer und ich werde da nicht für voll genommen oder oftmals nicht für voll genommen und merke, dass dann viele eben in ihren kleinen Zahlen gefangen sind, dass sie sich nicht vorstellen können, dass da jemand kommt, der das schlagartig in Größenordnung macht. Aber ich kenne viele, die ähnlich drauf sind wie ich, die ein bisschen unterm Radar fliegen, die das also nicht öffentlich veröffentlichen, die Zahlen. Und aber auch die sind alle fleißig und haben alle keine 40-Stunden-Woche, die haben alle mehr, die machen alle mehr dafür. Auch das ist mal so ein ganz wichtiger Punkt. Also mit dem Grund, warum ich dieses Investorenleben so seit 3, 4 Jahren öffentlich mache, dass die Leute sehen, dass es eben nicht Halligalli und Kontostand angucken auf der Couch, sondern wirklich jeden Tag Vollgas geben. Ich mache das jetzt mittlerweile beruflich seit ein paar Jahren, hauptberuflich, also mache gar nichts mehr nebenbei, nur noch Ankauf und Verwaltung für einen eigenen Bestand. Ist aber ein Fulltime-Job. Also ich mache das Montag bis Sonntag, auch im Urlaub, jeden Tag. Ja, also mir macht es auch Spaß, davon abgesehen.
Ja, an irgendeinem Punkt muss man fleißig sein, wenn man nicht enorm gut geerbt hat. Die in der Hängematte liegen, die haben zumindest dann vorher irgendwann mal entsprechend Gas gegeben. Anders klappt es eben nicht. User-Frage, die ich hier gut einschieben kann, wenn du schon selbst auf die Gewerbeeinheiten zu sprechen kommst. Ein User wollte wissen, wie ist denn bei dir die Aufteilung grob zwischen Gewerbeeinheiten und normalen Wohnungen im Gesamtbestand? Ich gehe jetzt davon aus, da geht es jetzt eher um Umsätze statt Einheiten, weil Einheiten ist ja da weniger maßgeblich, aber vielleicht kannst du da mal ganz grob was dazu sagen.
Ich denke, ich habe es noch nie genau ausgerechnet, aber ich meine, so roundabout werden wir bei 20-80 liegen, also 20%, wir reden noch nicht von Umsätzen, ich würde eher vom Wert reden, das lässt sich für mich einfach bewerten. Ich denke, 20% sind Wohnmobilien, 80% sind Gewerbeimmobilien oder Gewerbespezialimmobilien in dem Falle sogar. Also 20%, vielleicht sind es auch nur 17, 18, sind Wohnen und der Rest ist tatsächlich Gewerbe. Also Gewerbe ist natürlich ein viel größerer Hebel, aber wie gesagt, das macht man nur, wenn du mit Wohnen schon so sattelfest bist und solche Überschüsse hast und so viel getilgt hast, dass dir mit Gewerbe nichts mehr anbrennt. Und auch da gesetzt der großen Zahlen, wenn du viel Gewerbe hast, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass dir was passiert, wenn da mal einer ausfällt. Das ist nicht schön, da geht es um große Summen, tut aber nicht weh, weil du viele andere große Mieter hast, die auch große Summen bezahlen. Und wir haben ja viele Behörden bei uns, Bundesbehörden, wir haben die Bundesrepublik als Mieter, viele Länder, viele Gemeinden, Kommunen als Mieter, Landratsämter. Und das ist auch nochmal ein sicherer Pflock, was wir da als Mieter haben. Viele gewerbetreibende Großkonzerne, internationale Konzerne, bis hin zu kleinen, ganz, ganz kleinen gewerblichen Mietern, die 1, 2 Mann, also kleiner Friseurladen mit einer Chefin, die alleine drinne praktiziert, also komplett gemischt. Und da macht es auch die Masse, ähnlich bei Wohnungen. Also wenn du einen großen Wohnungsbestand hast und da zahlt man einer nicht, ist es auch nicht schön, aber viel sicherer, als wenn du nur eine einzelne Wohnung hast. Wenn der nicht bezahlt, hast du 100% Ausfallrisiko. Und so ist ungefähr die Aufteilung. Also ich würde sagen 80% Gewerbe, 20% Wohnen.
Jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen. Ein großer Wohnbestand, der ist die Basis dafür, überhaupt diese ganzen großen Objekte angreifen zu können bei dir jetzt. Und der eine oder andere, der dich verfolgt, wird schon wissen, okay, der Matthias hat eine vierstellige Anzahl an Wohnungen. Und wenn man jetzt weiß, dass die Aufteilung dazu kommt, dann ist das natürlich ein unfassbar großer Vorstellungswert, wo jetzt der Otto-Normalhörer sich denkt, die Zahlen passen gar nicht in meinen Kopf rein. Wenn ich mir das jetzt mal so grob überlege und über den Daumen kalkuliere, das ist schon Wahnsinn. Und da muss man einfach auch den Hut ziehen, sich Zeit nehmen und vor dem Lebenswerk mal ein bisschen Respekt zollen. Weil du ja wirklich, wie du gesagt hast, bei null angefangen hast. Das gibt es jetzt wirklich auch nicht so häufig. Die meisten haben ja zumindest irgendeine bessere Grundlage schon. Das ist ja wirklich krass, krass, krass. Gute Frage daran anknüpfen, die ein User gestellt hat. Was ist denn dein Lebensziel? Was hast du denn noch für ein Ziel? Weil der Iststand ist ja schon so beeindruckend. Wo sollst du überhaupt noch hingehen?
Ja, ich weiß nicht, ob es eine andere Frage gibt. Du hast ja vorneweg verraten, dass du keine Fragen vorneweg verrätst, was ich irgendwie sehr, sehr interessant finde. Aber auch spannend, das macht es spannend. Ganz oft werde ich gefragt, ab wann ist man denn reich oder wie viel brauchst du denn, um über die Runden zu kommen? Das Spannende ist, dass sich diese Zahlen jedes Jahr oder in Lebensabschnitten verschieben, auch bei mir. Das heißt, irgendwann ist es eben nicht mehr der kleine Fiesta gewesen, irgendwann sollte es dann das größere Auto sein, irgendwann kommt noch ein Sportwagen dazu oder irgendwelche anderen, die hatte jeder seine anderen Vorstellungen. Am Anfang war bei mir das Materialistische natürlich im Vordergrund, wenn du aus der ehemaligen DDR kommst und dann ist natürlich dieser materialistische Wert ganz, ganz entscheidend als Ziel für mich gewesen. Das nimmt aber immer mehr jetzt ab. Und jetzt kommt die so Zeit oder auch so Auszeiten, mal lange Wochenenden, mal längere Urlaube mit meiner Frau, mit den Kindern, ist ein viel größerer Stellenwert geworden. Wobei ich würde es jetzt nicht an Zahlen festmachen in Form, was die Ziele oder was so die nächsten Jahre ist. Mit Objekten. Es gibt so ein paar Objekte, wie jetzt die Bank, die ich gekauft habe. Das ist für mich tatsächlich so ein Meilenstein. Das wollte ich unbedingt machen. Ich wollte unbedingt mal so eine Bank haben und dann auch noch so eine schöne und dann noch so eine ehemalige Notenbank. Das ist für mich mal noch so ein Meilenstein gewesen. Da bin ich übrigens seit 5 Jahren dran, dass man so mal so ein Gefühl hat, also immer so ein Ziel vor Augen hat. Das hat jetzt tatsächlich auch bei mir, wenn die Leute sagen, du bist der Profi, trotzdem 5 Jahre gedauert, um das Gebäude jetzt ankaufen zu können, was nun endlich geklappt hat. Oder auch mit kleinen Gewerbegebieten, die mir einfach gefallen, wo ich sage, die passen gut. Das dauert manchmal. So ein richtiges monetäres Ziel kann ich dir gar nicht beantworten. Aktuell habe ich jetzt manchmal so ein bisschen Vision Board, wie es heißt. Das habe ich nicht. Ich habe noch so ein sportliches Ziel, Motorsportziel für das nächste Jahr. Will nächstes Jahr die 296 Ferrari Challenge mitfahren. Das ist für mich eine große Herausforderung und auch da muss ich mich gut schulen und weiterbilden. Nehmt da auch ganz, ganz viel Coaching in Anspruch, Weiterbildung in Anspruch, werde also über den Winter auch dann noch ganz viel Übungssachen einbauen müssen. Und das ist für mich noch so ein Ziel. Ja, ansonsten, dass es meiner Familie und mir gut geht, aber so ein richtiges monetäres Ziel aktuell, vielleicht ist es in 4 Wochen anders, gibt es aktuell nicht.
Du hast eben schon gesagt, machen wir im Podcast immer so, keine Fragen vorab absprechen. Als ich jetzt bei Podcast im Bundestag hatte, war das ein bisschen schwieriger, weil die Referenten dann ein bisschen nervös wurden und meinen, sie müssen doch ganz grob wissen, um was es geht. Aber generell versuche ich es immer so zu halten, keine Absprache vorher. Dann kommt es auch nicht vor, dass der andere schon sich irgendwelche Antworten vorher zurechtlegt, weil es soll einfach bei uns so sein, spontanes Gespräch. Wir sitzen irgendwo zusammen, ne, auf ein Kaltgetränk und unterhalten uns. Und wenn man dann mal eine Frage nicht beantworten möchte, ist es ja auch in Ordnung. Das kommt eben mal vor, dass der andere sagt, okay, da möchte ich keine Auskunft geben. Und das ist ein guter Übergang, weil da habe ich jetzt drei User-Fragen. Da könnte einer dabei sein, wo du
Ja,
sagst,
schau mal. Da bin ich
die möchte ich
gespannt.
vielleicht auch nicht beantworten. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Genau. Eine anknüpfend an den Bestand, die wir eben gesagt haben, wollte ein User wissen, er möchte eine ganz grobe Vorstellung haben, welchen Wert dein gesamter Bestand hat. Er hat auch dazu geschrieben, ihm reicht auch grob die Ziffernanzahl in der Wertsumme.
Ja, das ist eine gute Frage, die bekomme ich öfters gestellt. Interessanterweise, Google weiß das besser als ich selber, wie reich ich bin. Das ist ziemlich spannend. Aber die erste Gegenfrage, die ich dazu stellen muss zur Antwort, ich beantworte es gleich. Wie bewertet man den Vermögenswert von Immobilien? Nimmt man den Jahreszins mal 10 oder mal 12? In der Spitze vor 2, 3 Jahren gab es bei uns Objekte, die wurden mit dem über 30-fachen der Jahresmiete bewertet. Ich kaufe keine Objekte über Faktor 10 an. Wenn ich die entwickle, sind die für die Bank dann vielleicht 16, 18-fach wert. Vielleicht steigt es auch wieder. Also ich kann den Wert natürlich auch in einer gewissen Schleusentorbreite von links nach rechts, von oben nach unten selber ein bisschen bestimmen. Wenn ich ein Objekt keinen Mietvertrag drin habe, ist das Objekt viel weniger wert, als wenn ich da einen schönen Mietvertrag reinpacke. Und das liegt ja an meiner Kunst, was ich damit mache, ob ich den Mieter auf den Sack gehe und sage, ich brauche einen Mietvertrag oder ziehst aus oder der Mieter sagt auch, ich möchte ausziehen. Den genauen, ich kann dir nur sagen, also ich weiß, was ich an Finanzierungsvolumen aktuell offen habe bei der Bank und weiß, wie hoch unser Verschuldungsgrad laut Aussage der Bank ist. Die rechnen übrigens alle sehr, sehr konservativ, die Banken, also sehr vorsichtig. Ich sag mal, das wird eine Zahl sein, die, nee, ich sag die Zahl nicht. Das ist so eine Frage, die würde ich tatsächlich irgendwas zwischen 8 und 9 stellig, würde ich behaupten.
Okay, dann deswegen, damit ist die Frage des Users ja beantwortet, soweit
Also
wie du sie beantworten
vielleicht mal ein
wolltest.
Beispiel, vielleicht mal so, ich will mal so ein ganz klassisches Beispiel machen, dass man sich mal was vorstellt. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Gewerbeobjekt gekauft für um die 1,4, 1,5 Millionen. Das stand leer, ich habe das entwickelt, ich habe da vielleicht so 1,5 Million investiert, habe das finanziert, habe ein riesen Risiko auf mich genommen, musste privat dafür haften. Auch das ist ein Punkt, ne? Ab einer gewissen Größenordnung haftest du privat für alles. Das heißt, wenn bei mir was umkippt, bin ich komplett, also richtig pleite. Und das Objekt war dann 2,5, 3 Jahre später zwischen 10 und 12 Millionen wert, nachdem ich es entwickelt habe. Also 1,5 Millionen angekauft, 1,5 Millionen investiert, finanziert und dann je nachdem zwischen 10 und 12 Millionen hat mir Kaufpreisangebote. Das war so in der Hochphase vor 2 Jahren. Ich habe das Objekt trotzdem behalten, weil es ordentlich Miete abwirft, weil die Mietverträge lang sind, weil mir das Gebiet auch gefällt und weil ich da sehe, in der Zukunft kann man da noch mehr draus machen. Da ist jetzt die Frage, was ist es wert? Sind das 10 Millionen? ist die Differenz von 8 Millionen, die der Überschuss ist. Aktuell ist es vielleicht auch nur 5 wert, weil die Wirtschaftslage schwierig in Deutschland geworden ist. Also man kann diesen Wert ganz schlecht beziffern. Ich kann natürlich ganz, so wie es viele Influencer machen und viele, die sich darstellen wollen mit einem riesen Wert, kann das natürlich auch oft sagen, das ist 12, 13, 14 Millionen wert, weil ich mal ein Kaufpreisangebot dafür hatte. Die würde ich aber aktuell gar nicht mehr erzielen. Also das ist eine gute Frage, was ein Objekt wert ist. Was ich sagen kann, ich habe einen achtstelligen Finanzierungsvolumenwert bei der Bank.
Ja, ich denke, damit ist der User auf jeden Fall.
Aber der User braucht sich keine Sorgen um mich machen, mir geht's gut.
Okay, wir können das Spendenkonto brauchen wir nicht. Alles klar, nicht, gut, ja. Da haben wir das geklärt. Andere Frage, welche großen Mieter hast du heute, die jeder kennt?
Ja, die jeder kennt, das ist der Bundesadler, also das ist der Bund direkt, also die Bundesrepublik Deutschland, ist einer unserer großen Mieter, die jeder kennt. Ein Land, ich habe also mehrere Länder als Mieter, also nicht nur das Land Thüringen, auch das Land Sachsen, das Land Niedersachsen als Mieter bei mir. Viele, viele Kommunen und Gemeinden, vom kleinen Dorf bis hin zu größeren Universitätsstädten, die bei Mieter sind, Landratsämter und dann viele große Betriebe, die sicherlich auch jeder kennt. Wir haben in Jena 6 Aktiengesellschaften, die international bekannt sind, die also über Europa, die weltweit bekannt sind, die teilweise bis zum Mond fliegen. Und von diesen 6 großen Aktiengesellschaften sind 4 bei mir wirklich tatsächlich große Mieter. Wir haben internationale Mieter, die es gibt einen ganz großen Hersteller für Soundanlagen, der weltweit agiert. Der hat bei mir eine große Produktion. Was haben wir noch? Jetzt überlege ich, was haben wir noch an großen, die jeder kennt. Also wirklich verschiedenste, von öffentlicher Hand bis hin, wir haben eine Gewahrsamszellen, wir haben eine Waffenkammer, wir haben ein Finanzamt, was haben wir noch, wir haben eine Polizeistation, wir haben Katastrophenschutz, wir haben eine Feuerwehr, ich habe mehrere Arztpraxen, also komplett gemischt. Und ich glaube, die Mischung macht es am Ende. Diese Großmieter ist natürlich charmant, wenn du dann eine riesengroße Überweisung bekommst. Also wir haben ein Krankenhaus, ich habe gestern mit einem großen Blutdienstleister, wenn nicht sogar der größte Europas, telefoniert, um eine Mietvertragsverlängerung zu vereinbaren, der bei uns eigene Kühlzellen hat. Also die sind so kühl, müssen Sie sich vorstellen, wie eine kleine 2-3-Raum-Wohnung. Die werden auf 38 Grad minus gekühlt. Und das Arbeiten, da sind irgendwie 25, 30 Betten drin, wo die Leute abgezapft werden, Blut und Plasma und was. Das sind so Mieter, die wahrscheinlich jeder kennt und die auch recht hohes Ausfall, also die Unwahrscheinlichkeit ist recht groß, dass die ausfallen werden. Das sind so Betriebe, die werden halt immer gebraucht, die werden zur Not auch vom Staat gerettet. Fitnessstudios, Restaurants, also komplett gemischt. Aber die Großmieter sind tatsächlich die öffentliche Hand und diese großen, riesengroßen Konzerne, die auch Riesenflächen haben. Also Großmieter heißt ja nicht automatisch, dass der auch große Mietverträge hat. Das erste Mal, als wir mit Zeiss, also mit einem kleineren Anleger in Aktiengesellschaften einen Vertrag hatten, da waren das irgendwie 100 Quadratmeter. Das war der erste Mietvertrag. Also viel mit der Fachhochschule, viel mit Universitäten machen wir viel und eben viel mit den Ministerien. Da muss man sich auch drauf einlassen, das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber wenn man da einmal weiß, wie die ticken und wie das funktioniert und mit den Leuten auch umgeht, auch da ist ein persönliches Gespräch immer viel mehr wert als irgendwelche E-Mails hin und her schicken. Es geht dann so weit, dass die uns sagen, was die brauchen und wir bauen dann mittlerweile für die. Das heißt, ich baue nach deren Mieterwunsch und wir machen im Vorfeld einen 15- oder 20-jährigen Mietvertrag und ich baue nach deren Baubuch. Also so weit ist das dann schon gekommen, weil das Vertrauen gegenseitig so groß ist, dass alles klappt, dass wir das dann eben speziell im Mieterauftrag machen, also in dem Fall fürs Land.
Also könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen, alleine spannende Mieter und Mietobjekte von dir. Eine andere Frage, vielleicht fällt dir da ja ein Spezielles ein, da wollte ein User wissen, gibt es ein Objekt, das so bekannt ist, dass da die meisten Hörer vermutlich schon gewesen sind?
Zumindest ein Objekt, was aus dem Osten viele kennen, zumindest meine Generation und die älter sind, das ist das Robotron, was ich vor ein paar Jahren mal gekauft habe, das ehemalige Robotron-Werk, das kennen bestimmt viele. Und ansonsten habe ich tatsächlich Objekte, die zumindest im Osten, wo ich behaupte, die meisten waren schon mal bei mir einkaufen gewesen. Also in meinem Objekt. Ich glaube, bin ja nicht der Betreiber von diesen Firmen. Aber ich habe einige Filialisten drin, die Deutschland, europaweit bekannt sind. Und da glaube ich, da waren die meisten zumindest schon mal einkaufen gewesen. Oder zumindest kennt das jeder. Was kennt man noch? Den B88 Tower, den Bau 88 Tower. Jeder kennt viele. Markantes Gebäude. Ich habe mal einen bekannten Praktiker gekauft, der hat immer mal 20% auf alles gemacht. Das war nicht die beste strategische Entscheidung, marketingmäßig, der hat es dann umgekippt.
Ja, der steht bei uns auch leer.
Genau, den kennt jeder. Und ja, solche Objekte sind es. Ansonsten so, und ist eben die Notenbank, in Weimar. Das ist ein sehr markantes altes Gebäude. Das kennen zumindest viele bei uns aus dem Osten. Ansonsten, wir sind ja viele im Osten unterwegs, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich denke, was jeder kennen würde. Aber das sind so die Finanzamt noch, eine Zollbehörde. Das kennen vielleicht manche, hoffentlich waren nicht alle da gewesen. Aber
ich wollte gerade sagen, hoffentlich waren die nicht schon alle im Finanzamt, weil das wäre wahrscheinlich kein gutes
Zeichen. Das sind so die spannenden Objekte, mit denen man natürlich auch nach außen eine Strahlkraft hat, wenn man weiß, man ist der Eigner von dem Gebäude. Das hat auch einen gewissen Seriositätsfaktor, wenn ich neue Sachen ankaufe, dass wir sagen, wir sind Vermieter von dem und dem Objekt. Und das Interessante ist, die großen Ämter, die Abteilungsleiter, die kennen sich irgendwie. Also das ist tatsächlich so, dass ein Katastrophenschutz, der Chef der Feuerwehr kennt, der Chef der Polizei, die wiederum kennen auch einen Chef von der Zollbehörde, weil die oft mal zusammenarbeiten. Das hat auch seine Vorteile.
Einige Fragen kamen auch zur Thematik Immobilie halten, verkaufen, auch gerade die 10-Jahres-Frist zu privat gehaltenen Immobilien. Da gab es einige Fragen. Vielleicht kannst du das kurz ausführen, wie du das selbst gemacht hast. Also wie lange hast du quasi privat gekauft und ob du da schon was nach 10 Jahren auch verkauft hast, beziehungsweise wie es dann war mit Überleitung in Gesellschaften und so weiter. Vielleicht kannst du das mal kurz ausführen.
Mit dem Wissen, was ich heute habe und was wir ja auch schon an solchen Masterminds und an Veranstaltungen weitergebe, was ich empfehlen kann, ist einer von den Möglichkeiten, aber ich finde es mit einer der besten Möglichkeiten, die es gibt, wobei es noch viele andere Möglichkeiten gibt. Ich würde so ein Objekt, wenn ich es 10 Jahre habe und die Spekulationsfrist ist um, man kann es verkaufen, kann da seinen Zwischengewinn ziehen, das ist okay, das kann man machen, dann ist das Objekt aber weg. Das heißt, das Objekt, was man selber entwickelt hat, was man gut kennt, was man vielleicht auch renoviert hat, wo man weiß, die nächsten Jahre passiert da nichts, hat die Mieter auch selber ausgewählt, die wäre weg. Viel smarter ist der Schachzug, das Objekt nachzubeleihen. Also wenn das Objekt nach 10 Jahren, das kann man auch nach 3 Jahren schon machen, muss diese 10 Jahre nicht abwarten, das ist immer dieser Irrglaube im Kopf der Menschen. Man kann auch nach 2, 3 Jahren zur Bank gehen und kann sagen, mal zu, ich habe die Mieten um die und die erhöht, ich habe das Objekt schöner gemacht. Das Objekt ist jetzt viel mehr wert, die Bank beleiht das nach und ich kriege den Differenzbetrag für das nächste Objekt als Eigenkapital ausgezahlt. Also nicht ausgezahlt, sondern das ist die Sicherheit der Bank. Damit ist es automatisch steuerfrei, auch nach 2, 3, 4 Jahren. Das heißt, ich verkaufe es ja nicht, die Bank gibt einfach eine höhere Sicherheit damit an. Und ich kann schon viel schneller mit dem Objekt wieder das nächste Objekt ankaufen und habe es immer noch. Das heißt, die Miete kommt ja dauerhaft. Also das, was wir vorhin am Anfang hatten, das Objekt mit 18 Jahren, was ich immer noch habe, das hat sich mittlerweile 3, 4, 5 Mal abgezahlt. Und das Objekt habe ich aber schon mehrfach zur Beleihung genommen. Und diese 75.000 Euro, was es ursprünglich mal für mich die Finanzierung war, mittlerweile ist das Objekt bei der Bank bei weit über 200 oder 250.000, meine ich, sind es, Beleihungswert, was die Bank tatsächlich sagt, was es mittlerweile aufgrund der Mieteinnahmen, der Sanierung für die Bank Minimumwert ist. Und da habe ich weiß nicht aus dem Kopf, wahrscheinlich 200.000 Euro beliehen für das nächste Objekt, um das nächste Objekt damit anzukaufen. Also das, ich selber habe tatsächlich, ich meine nur ein oder zwei, ich glaube ein Haus tatsächlich selbst mal verkauft im Privatvermögen, alles andere zum Glück alles behalten. Und überführt in Gesellschaften habe ich es auch nie, es hat einen steuerlichen Aspekt. Ich habe dann aber vor 10 Jahren ungefähr angefangen, nur noch in GmbHs zu kaufen. Also Vermögensverwaltung in GmbHs gegründet, ich habe mittlerweile eine ganze Menge davon. Habe ganz klassisch noch eine Holding drüber, wo das dann faktisch Gewinnabführungsverträge gibt. Und damit werden dann die neuen GmbHs wieder gespeist und wieder neue Objekte angekauft. Also ein ganz klassischer Punkt. Dann sagen wieder bestimmt wieder viele Menschen, da zahlt sehr viel Steuern. Das stimmt, man zahlt ein bisschen Steuern drauf. Aber ich denke mir, wir leben in so einem relativ noch sicheren Land, auch wenn es den Anschein aktuell ergibt, dass es in manchen Phasen nicht mehr so sicher ist. Wir haben so eine gute Infrastruktur im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben so viele Voraussetzungen, auch rechtliche Sicherheiten, gerade im Immobilienthema. Da bin ich wahrscheinlich auch zu stolz, um meinen Hauptsitz nach Dubai oder in die Schweiz verlegen zu müssen. Und da denke ich mir, wenn du genug verdienst und wenn es dir gut geht, ist doch vollkommen egal, wo dein Haus. Da kannst du auch in Deutschland bleiben. Hast ja auch die Schulbildung alles genossen, auch wenn die bei mir kurz war. Und kann auch hier ein bisschen Steuern bezahlen. Das ist so die. Und ich glaube, wenn man so grundehrlich durchs Leben geht, kriegt man das auch immer wieder. Also ich denke, bin der festen Überzeugung, Menschen ändern sich nicht. Und wenn man das verkörpert und auch so ist, dann kriegt man das auch immer wieder als Dank. Vielleicht nicht direkt und nicht in dem Jahr, aber irgendwann wieder. Also ich habe einen großen Mieter, eine große Stadt, eine Universitätsstadt bei uns hier im Osten, die bei uns Mieter ist, die mittlerweile das dritte Objekt anmieten.
Cool. Um die Frage noch abzuschließen, jetzt mit dem Wissen von heute, bis zu welcher Größe würdest du sagen, grob macht Privatkaufen auf jeden Fall Sinn, ohne sonstige GmbH und Holdingstruktur?
Das ist vollkommen egal. Also du kannst, auch wenn du keine Holding und keine GmbH hast, Hauptsache du kaufst, du machst was und verdienst was. Ich sage mal eine Lebensweisheit. Am versteuerten Gewinn ist noch keiner pleite gegangen. Also wer viel Steuern bezahlt, hat vorneweg auch viel verdient. Klar, es ist in der GmbH smarter und man kann das gleich in die GmbH reinkaufen. Wer aber sich nicht sicher ist, ob es das Richtige ist langfristig mit Immobilien, es ist nicht schlimm, wenn man die ersten 1, 2, 3, bei mir waren es ja mehrere Mietshäuser privat im Privatvermögen hat. Ich habe auch die ersten Gewerbeobjekte privat, nach wie vor im Privatvermögen und zahlt da utopische Steuern drauf. Das ist aber nicht schlimm, dann habe ich trotzdem viel verdient vorneweg. Wenn man das langfristig spielen will, würde ich sagen, so ab 50, 60, 70.000 Euro Jahresüberschüssen, also tatsächlichen Gewinn, dann macht es Sinn, über eine GmbH nachzudenken. Unter dem bin ich der festen Überzeugung, macht es wenig Sinn oder anders gesagt, die Kostenstruktur von so einer GmbH, auch, du musst ja auch bilanzieren, du musst es veröffentlichen, du brauchst einen Steuerberater dazu, du musst die GmbH nur eintragen lassen, einfach mal umziehen, geht auch nicht mehr so einfach, muss also auch da wieder zum Notar, Handelsregister, IHK-Beiträge und was alles dazugehört, das wird ein bisschen unterschätzt, macht für meine Begriffe unter, ich würde sagen 40, 50, 60.000 Euro so die Grenze, nicht Miete, sondern wirklich einen tatsächlichen Gewinn, macht das keinen Sinn. Also jemand, der eine kleine Wohnung kauft und hat dann irgendwie 300, 400 Euro Kaltmiete mit einer GmbH, das kann man gerne machen, das ist nicht schlimm, ist nicht verboten, aber wenn ich dann schon 2.000, 3.000 Euro Jahresabschlussgebühr bezahlen muss für diese GmbH, dann habe ich zwar keine Steuern bezahlt, das ist richtig, da habe ich aber auch keinen Gewinn mehr, dann bleibt gar nichts übrig, dann ist es Minusgeschäft. Also dann nicht drüber nachdenken und nicht zu viel drüber nachdenken, erstmal machen, ins Privatvermögen kaufen, man kann immer wieder eine GmbH überführen. Und wenn man dann Gefallen dran gefunden hat, kann man auch das nächste Objekt in eine GmbH reinkaufen. Wichtig ist, dass man, egal was man macht, ob das Immobilien ist oder egal was anders ist, ob man sich selbstständig machen will, sich einen Plan macht und dann irgendwie versucht anzufangen, das muss nicht perfekt sein am Anfang. Das war es bei mir auch nicht. Ist es immer noch nicht bei vielen Sachen. Also wenn ich heute neue Objekte ankaufe, dann habe ich manchmal die Steuernummer noch nicht oder das Logo ist noch nicht fertig, das ist vollkommen wurscht.
Ja, Trop, als ich die Frage gelesen habe, habe ich nicht mit so einer konkreten Zahl und Antwort gerechnet, aber umso besser, dass du da sogar so einen groben Richtwert angegeben hast, was den Jahresüberschuss angeht. Dann gab es noch eine Frage, hast du oder finanzierst du alles über Banken oder teilweise auch über andere Investoren?
Bisher alles über Banken, ausschließlich über Banken. Und seit einem Jahr, anderthalb Jahren hat sich ergeben, dass ich tatsächlich, na fast täglich würde ich sagen, manchmal auch mehrfach am Tag, fast täglich Investorenanfragen bekomme. Also in verschiedensten Größen, dass man es mal einordnen kann. Ich habe Investorenanfragen von 10.000 Euro, die gerne 10.000 Euro, bis hin der Größe, den wir jetzt aktuell hatten, die habe ich im Mai persönlich kennengelernt, bei einer Mastermind, der hat mir 10 Millionen angeboten. Also ein Family Office, die sagen, Mensch, wir sehen, du machst das irgendwie richtig, besser als wir, wir würden gerne 10 Millionen bei dir investieren. Mit zweien habe ich aktuell so eine kleine Vereinbarung, aber alles im kleinteiligen Bereich. Da reden wir nicht über Riesensummen, da reden wir über einige hunderttausend Euro. Aber auch nur, weil die Chemie passt. Also wenn ich jetzt mit jemandem machen würde, wo die Chemie nicht passt, wo das drumherum nicht passt, ich muss mir das nicht antun, da habe ich auch keinen Bock. Und ich muss leider 99% von den Leuten absagen, weil ich die nicht kenne. Die Leute haben immer das Gefühl, die kennen mich, weil die mich dann zwei, dreimal am Tag auf dem Handy sehen. Heißt aber nicht, dass ich die Leute kenne und heißt auch nicht, dass ich die gleichen Ideen und Herangehensweisen habe. Wenn es passt, wenn die Chemie passt, mache ich das gerne. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt bisher zweimal gemacht. Bei einem hat es schon gut geklappt, haben wir schon was angekauft, beim anderen stehen wir kurz davor, aber es sind keine riesen Volumina und dann auch mit harten Beteiligungen. Also sprich auch so, dass derjenige nicht nur den Zins oder den Gewinnüberschuss anteilmäßig mitbekommt, sondern ich glaube, dass der Lerneffekt um das x-fache mehr wert ist als diese kleine Beteiligung. Also auch das vielleicht ist es vom Alter her auch vor 5 Jahren, vor 10 Jahren hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Mittlerweile freue ich mich auch, wenn ich mein Wissen wirklich weitergeben kann für jemanden, den es auch wirklich interessiert, der es auch wirklich groß denken möchte.
Andere Frage, was ist das beste Tool, um Immobilien zu managen und zu tracken?
Ja, das ist eine Frage, wo ich die Antwort wahrscheinlich gar nicht so richtig weiß. Also wir machen alles selber und das, wer mich kennt oder wer mir folgt, weiß, dass ich sehr einfach gestrickt bin. Wir hatten heute bei dem Podcast, habe ich 10 Minuten Probleme gehabt, das erstmal anzumelden, weil ich das nicht kann. Und wir machen alles mit Excel-Tabellen und mit klassischen Ordnern und machen das alles noch per Hand. Also wir sind sehr, sehr oldschool unterwegs. Das ist, so managen wir alles. Wir machen ja unsere Hausverwaltung alles selbst. Auch das finde ich einen riesen Mehrwert. Nicht um die 3,50 Mark einzusparen für einen externen Hausverwalter, aber du glaubst gar nicht, was bei uns alles hier im Büro hängen bleibt, was wir alles mitbekommen, mehr mitbekommen, als wenn es ein Hausverwalter macht. auch mein eigenes Personal. Ich bin viel agiler, ich bin viel schneller. Also das machen wir ganz, ganz einfach. Und wenn es einmal läuft, läuft's. Also ich kriege jede Woche hier von Leuten irgendwelche Softwareprogramme angeboten und irgendwelche Apps und irgendwelchen Kram, die viel Geld kosten und wo ich mich dann, das will ich nicht und ich glaube, meine Leute wollen das auch nicht. Und das funktioniert schon so. Klar, machen wir alles hemdsärmlich mit Listen und mit Klemmbrettern und aber es geht, es funktioniert. Und wenn ich, wir machen, sind gerade bei einem Objekt bei Nebenkostenabrechnung dran, dann guck mal in den Ordner, machen den Ordner auf, dann sehe ich, wie oft war an dem Jahr und wann der Winterdienst. Das dauert eine Minute. Und dann habe ich das fertig. Ich will nicht wissen bei irgendwelchen Programmen, wie lange ich mich da reinlesen muss, bis ich dann im Winterdienstprogramm bin. Und zum Tracken, du, das, ich zähle die Zahl nicht, wie viele Objekte ich kann. Ich habe so eine Schätzgröße. Ich bekomme in der Woche zwischen 100 und 250 Objekte angeboten. Das ist tatsächlich. Die große Kunst ist es, 99,9% mal Nein zu sagen. Das ist die große Kunst. Und dann ist es so, dass ich bestimmt 5 bis 10 Objekte in der Woche mir aktiv besichtige. Aktiv besichtige heißt nicht unbedingt vor Ort mit einem Makler oder mit einem Eigentümer, sondern oftmals fahre ich dann auch, wenn ich sage, da und dort habe ich was, was interessant finde, dann fahre ich erstmal vorbei, gucke mir das von außen erstmal an, ob es überhaupt interessant ist. Und dann habe ich trotzdem jede Woche 2, 3 echte Besichtigungen. Das mache ich aber seit 20 Jahren, jede Woche. Früher sogar ein bisschen mehr, dass ich mir echt mit den Leuten das angucke. Und ich habe einen Erfahrungsschatz, auch einen Gesprächsschatz, wie man mit Eigentümern umgehen kann, wie man mit Makler umgehen kann, weil ich sicherlich schon 1000 Besichtigungen gemacht habe oder über 1000 Besichtigungen gemacht habe. Und wenn ich dann immer lese, ich finde nichts und da ist nichts und die Renditen bekomme ich nicht und ich stelle dann die Gegenfrage, wie viel hast denn du schon Gespräche geführt oder Besichtigungen? Und da kommt dann ein oder zwei und ich frage dann als, wieder als nächste Gegenfrage, ja, wann denn heute Abend oder heute Vormittag? Und die sagen, nee, in der ganzen Zeit, na, da kann es nichts werden. Das große Fleißthema ist wirklich, sich mit der Materie zu beschäftigen. Wie alles im Leben, wenn du irgendwas gut machen willst, musst du einfach dich damit beschäftigen. Und nur mal als Beispiel, wenn wir im Jahr 3, 4 große Objekte ankaufen, dass man was in Hausnummer hat, und ich mache das beruflich, dann bin ich das ganze Jahr unterwegs für diese 3, 4 Objekte. Also ich mache das nicht nebenbei, mal am Telefon nebenbei, dann bin ich für diese 3, 4 Objekte das ganze Jahr, weil ich 99% davon umsonst mache. Also 99% aller Objekte kaufe ich eben nicht an. Das ist wie beim Angler. Wer viel fangen will und großen Fisch fangen will, der muss viele Angeln auswerfen und muss auch an Tagen rausgehen, wenn es nicht so schön ist, wenn es schneit und wenn die Sonne scheint. Und genauso ist es bei Immobilien auch. Und wie bei anderen auch jemand, der, ich habe mich vor 2 Wochen mit dem Jens Rabe unterhalten, der macht so Aktienzeug. Und der sagt, die Leute finden alle toll, wenn ich mal 30, 40, 50% Rendite bei so einer Aktie im Jahr fahre. Aber wie lange der die Aktie an die Firma analysiert hat im Hintergrund und wie viel Presseberichte der sich angeguckt hat und Bilanzen durchgeforstet hat, ja, das fragt immer keiner. Sie sehen nur die tollen Zahlen. Bei mir ist genau das Gleiche und bei vielen anderen Investoren auch. Die Leute sehen diese riesen Renditen, die sehen aber nicht, was im Hintergrund da für eine Arbeit da war, um dahin zu kommen. Also Geschenk kriegst du es nicht. Und das ist einfach nur ein Wissensvorsprung und ein Fleißthema. Mehr ist es nicht.
Ja, spannend, dass du auch den Ordner noch aufschlägst. Da wird der User jetzt bestimmt überrascht sein. Er hat jetzt mit Sicherheit gehofft, da kommt jetzt irgendein tolles Tool raus. Aber spannend zu hören. So, ich sehe, wenn ich mir meine Liste angucke, wir werden nicht alle Fragen schaffen, müssen wir uns irgendwann wieder treffen. Aber genau, ich würde jetzt die letzten ein, zwei Fragen angehen. Es kamen ja auch einige zu deinem Rennteam. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie kam es dazu überhaupt und in welcher Rennserie fährst du denn damit?
Also, wenn man länger folgt, sieht es, dass ich eine Leidenschaft zu einer italienischen Sportwagenmarke habe, mit dem schwarzen Pferd drauf. Ist ganz komisch entstanden. Ich wollte eigentlich erst einen deutschen Autobauer, hat mir mal gefallen, das Auto von dem zu kaufen, und da wurde ich aber nicht so richtig bedient. Erst war ich bei einem bayerischen Motorenwerkehersteller gewesen und dann durfte ich mich A nicht ins Auto setzen, geschweige denn gab es einen Prospekt, da war ich Anfang 20. Dann bin ich weitergefahren und bin dann bei einem Zuffenhausener Autobauer hängen geblieben und da durfte ich mir zumindest das Auto mal, mich mal reinsetzen. Das habe ich auch gekauft, die waren aber ziemlich blöde und ich empfand es als hochnäsig und ging mir alles auf, ging mir alles, hat mir alles, ging mir alles, hat mir alles gestört, dieses schickimickige Tour und diesen ganzen Kram, und ich gehe in der Badeschlappe und kurze Hose hin und wurde da nicht für voll genommen und bin dann tatsächlich aufgrund dessen mal nach Dresden gefahren, und da gab es diese Marke da schon vor 15 Jahren und die waren völlig anders. Also ich bin da auch in kurzer Hose, auch in Badeschlappen, auch im einfachen schwarzen T-Shirt vom C&A da gewesen und bin dann an dem Tag mit einem Auto wieder rausgegangen. Und so ist es mal entstanden, und dann kam die Leidenschaft, das ist immer stärker geworden, das Umfeld hat gepasst, auch dieses Mindset, was man dadurch mitbekommt, die Leute, die man da kennenlernt. Also dieser ganze Autospaß über die Jahre hinweg hat mir so viel Geld eingebracht. Es ist das X-fache von dem, was ich überhaupt bezahlt habe. Das sind ja Leute, die du kennenlernst, die auf einem ganz anderen Level unterwegs sind, die ganz andere Geschäftsmodelle führen und die sind ehrlich und offen mit dir, weil du für die keine Konkurrenz bist, weil das so ein großer Markt ist. Die sind so weit räumlich voneinander getrennt, dass wir da ganz viele Ausfahrten gemacht haben, Urlaube, Freundschaften entstanden, Geschäfte entstanden. Ich habe also zwei große Gewerbefirmen mit jeweils einem Gesellschafter gegründet, die ich bei solchen Auto-Events kennengelernt habe, die aus ganz anderen Regionen, aus ganz anderen Branchen kamen oder kommen. Mittlerweile sind da viele Firmen daraus entstanden, also viele neue Firmen daraus entstanden. Wir haben viel Geld verdient, weil die Leute da offen und ehrlich sind. Ich denke, beim Golf ist es wahrscheinlich ähnlich, so bei anderen elitären Sportarten wird es ähnlich sein. Und so hat sich es mal entwickelt, dann kamen die Trackdays dazu, also schnelle Rundenzeiten fahren, schnelle Ausfahrten, gesperrte Strecken, also Straßen gesperrt werden. Und irgendwann kam da der Wunsch, auch mal einen Rennwagen zu fahren. Das hat sich dann ein, zwei Mal ergeben, dass ich mal so einen Rennwagen mit so einem Gastcockpit gekauft habe, war da völlig perplex von der Technik und was da für Geschwindigkeiten sind. Und das Netzwerk ist nochmal eine andere Spur. Also wer ein Rennteam hat, der hat meistens dann hat keine anderen Probleme mehr. Und so hat sich's ergeben und dann fahre ich seit voriges Jahr diese 48 Ferrari 488 Club Challenge. Das ist also die kleinste Serie, die Ferrari anbietet. Da geht es also um schnelle Zeiten europaweit. Das heißt, auch die Teams kommen aus ganz Europa. Auch der Wissensvorsprung. Ich bin dann gezwungen, Englisch zu sprechen, was mir sehr schwer fällt, aber auch aufgrund dessen mache ich das dann auch. Wir waren in Marrakesch, wir waren auf der ganzen Welt unterwegs mit der Serie, machen viele andere Ausfahrten mit dem Hersteller. Ich komme jetzt erst gerade vom Nürburgring am Wochenende das erste Mal dieses Jahr in Deutschland gewesen. Bin alle 14 Tage in ganz Europa, auf der ganzen Welt unterwegs. Auch das hinzubekommen zeitlich, dass man gezwungen ist, donnerstags, freitags seine Segel zu packen und wegzufliegen. Das Team ist ja schon unterwegs und Dienstag erst zurückzukommen, macht ja im Kopf was. Das heißt, du wirst deine Arbeit noch mehr ordnen, wirst noch effektiver, wirst noch strukturierter. Du musst ja alle 14 Tage weg, ne? Wenn du nicht mitfährst, fehlen ja die Punkte. Auch da einen Coach zu nehmen, wieder bei Null anzufangen, von vorne zu lernen, das macht mir so viel Spaß. Und das, der Mehrwert an Wissen in den Mittagspausen, in den Frühstücken, in den Boxengesprächen ist so irre. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich es viel eher machen müssen. Klar, kostet es Geld, aber der Mehrwert, den ich jetzt allein die letzten Jahre daraus gezogen habe, ist um das X-fache höher. Das versteht aber nur jemand, der da auch mal mitgefahren ist oder der das auch kennt, also der auch solche ähnlichen Sachen macht und das auch kennt. Also es gibt wahrscheinlich andere Sportarten, die ähnlich sind. Und es muss immer natürlich Spaß machen, mir macht das viel Spaß. Ich mag die schönen Autos, ich mag, wenn es laut ist und wenn es nach Benzin riecht und diesen Trubel in so einer Box an so einem Rennwochenende, die ganzen LKWs, das Catering, die Lautstärke, Bordfunk und alles, was dazugehört. Also das, mir macht das Spaß. Und wenn du dann sagst, mir gehört das und ich fahre selber mit und überall klebt mein Name, ist es noch ein bisschen geiler.
Das glaube ich dir. Jetzt bin ich selbst auch großer Formel-1-Fan und kenne mich da auch ein bisschen aus, was so Teamgrößen und Mitarbeiter angeht. Deshalb interessiert mich jetzt persönlich, keine User-Frage, wie viele Leute gehören da bei dir zum Rennteam mit dazu?
Also ich habe ja kein eigenes Rennteam in Form, dass es meine eigenen Mitarbeiter sind, sondern ich kaufe mich da rein. Also ich mache so einen Saison, das musst du dir vorstellen, ist wie so ein Saisonvertrag. Das heißt, man vereinbart eine Größe pro Renntag oder pro Rennen. Und wir sind, je nachdem, also wir sind eins, ich sage mal, ich bin der Arme unter den Reichen, wobei die Autos ja alle gleich sind. Wir sind je nach Rennwochenende zwischen 4 und 6 festen Leuten, also Ingenieur, Mechaniker, Transporteur, der ein bisschen mithilft, Catering drumherum. Und die Rennserie selber hat ja ganz, ganz viel Personal noch, die auf die alle zugreifen können. Es gibt noch externe Reifendienstleister, der mit vor Ort steht. Das Catering wird vor Ort gemacht, die ganze Auswertung, alles ist vor Ort. Dann habe ich noch einen Coach, einen festen Coach aus Italien, wo wir uns über die letzten 2 Jahre auch angefreundet haben, wo ich viel Wissen mitnehme, viel lerne, auch mit 40 nochmal die Schulbank zu drücken, mit 40 nochmal bei Null anzufangen bei einem Thema. Auch das macht was im Kopf.
Okay, also man muss sich das so vorstellen, zum Saisonbeginn quasi suchst du dir deine 4 bis 6 Leute aus und das ist dann dein fester Ingenieur für die Saison.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Genau. Und das ist ein richtiges Rennteam, die auch andere Rennfahrer begleiten. Das heißt, die das auch nicht das erste Mal machen, schon länger machen. Und dann nutzt du halt die ganze Technik von denen, die ganzen Trucks, die alles, was dazugehört. Das musst du ja am Anfang ja nicht neu kaufen. Das kann man sich ja faktisch einmieten. Und genau, das so ist das. Also man macht faktisch jetzt Ende des Jahres schon, jetzt laufen schon die Gespräche für das nächste Jahr. Ne? Das brauchen die schon ein bisschen Vorlauf. Die müssen ja auch wissen, wie viele Mitarbeiter müssen die binden und so weiter. Auch die Rennserie möchte wissen, wie viele Teams sind nächstes Jahr dabei. Das macht ja auch was vom Preis aus. Umso mehr dabei ist, umso günstiger wird es, umso weniger oder teurer wird es. Welche Rennstrecken, die Daten stehen ja schon fest, wann was ist, wenn man auch das schon einplanen kann. Genau, also wir sind je nach Rennen zwischen, ich glaube, aktuell 6 Mann.
Und da kann man dann auch zugucken, wenn man wie ich Motorsport begeistert ist, da kann man auch einfach hinfahren.
Genau, kann man auch zugucken. Das meiste ist tatsächlich auch umsonst, da kostet also kein Eintritt. Und ist so wie so ein Porsche Cup, ist es so ein Ferrari Cup, muss man sich das vorstellen. Gibt es dann drei verschiedene Rennserien. Und die Club Challenge sind faktisch für die ganzen Amateure wie mich, die gerade frisch anfangen. Das geht dann hin bis zu den Pros, wo dann ehemalige Rennfahrer, unter anderem habe ich jetzt beim letzten Rennen Timo Glock gesehen, der mitgefahren ist. Der fährt nächstes Jahr auch Audi Formel 1. Also fahren also auch von bis alle, auch ehemalige Rennfahrer mit. Und das ist schön geordnet nach Größen, also sprich nach Erfahrungsschatz. Und wir sind da im guten Mittelfeld unterwegs, waren voriges Jahr ein bisschen besser, haben voriges Jahr tatsächlich ein bisschen was gewonnen. Ja, und auch immer macht es drumherum auch Spaß. Also auch das Wissen, das Lernen dazu. Man merkt von Rennen zu Rennen besser. Also auch das, ne, sind ja immer nur Bruchteile einer Sekunde, was es am Ende ausmacht bei so einer Rennen, bei so einem Rennen, bei so 5, 6, 7 Kilometer Rennstrecken, reden wir am Ende über 1, 2 Sekunden, die Versuchung zu fangen. Also mehr ist das am Ende gar nicht. Das sind ja so keine riesen Welten. Aber Motorsport ist es eine Menge.
Ja, spannend. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall mal vor Ort machen. Bisher war ich nur bei Formel 1 vor Ort und auch, das fand ich schon unfassbar interessant alles, aber das, ich glaube, das werde ich mal machen, wenn sich das mal terminlich ergibt und mir das mal vor Ort ansehen. Dann müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Zum Abschluss hätte ich noch eine gute Frage wieder zurück zu Immobilien. Vielleicht kannst du mal versuchen, etwas Werbung zu machen für alle. Jeder, der diesen Podcast gerade hört und noch keine Immobilie besitzt. Warum soll der das genau jetzt ändern? Und gehen wir mal davon aus, jeder, der sich den Podcast bei uns anhört, da geht es ja immer um solche Themen, der hat schon mal eine gewisse finanzielle Basis und ein Grundinteresse, dass er per se selbst dafür geeignet ist, auch eine Immobilie zu kaufen.
Ja, die Werbung kann sich jeder selber machen. Muss sich einfach mal jeder den Rentenbescheid abfordern bei der Rentenkasse und muss mal gucken, was draufsteht und muss sich mal hochrechnen, was dieser Rentenbescheid dann tatsächlich wert ist. Ob das dann die Immobilie ist oder ein Aktienfonds oder was auch immer, spielt am Ende gar nicht so die entscheidende Rolle. Wichtig ist, bin ich der Meinung, dass jeder, der dann nicht in Armut die Rente erleben will, dass er sich Gedanken macht, was er macht. Das kann eine Wohnung sein am Anfang, das kann ein Sparplan für irgendwas sein. Und das Wissen ist ja heute im Netz alles verfügbar, wie bei deinem Podcast. Also wenn ich das Wissen, was ich jetzt dir mitgegeben habe, die letzte Stunde, das sind ja die Fehler der letzten 20 Jahre, die ich gemacht habe. Das ist ja ein irrer Erfahrungsschatz. Und nicht nur von mir, sondern von allen deinen Teilnehmern, mit denen du die Podcasts machst. Wenn du dir das einfach mal 2, 3 Tage reinhörst und das mitnimmst, du kannst so viel Mehrwert damit schaffen. Du kannst so viel Wissensvorsprung. Wichtig ist halt anzufangen, egal mit was. Also klar ist, bei mir ist es die Immobilie, aber das spielt am Ende keine Rolle, ob es ein Aktienfonds ist oder irgendwelche anderen sind. Ein bisschen Gas geben, ein bisschen mehr machen und das war es eigentlich schon. Also.
Perfekt. Die Antwort war jetzt nicht abgesprochen, aber die ist natürlich super, weil sonst Aktien-ETFs geht es bei uns ja auch oft, also um viele Alternativen eben dazu. Und 1:1 trifft es auch meine Meinung. Irgendwas muss man machen. Vor allem viele wollen ja auch nicht bis zum Ende des Rentenalters arbeiten. Das ist ja dann die nächste Stufe, dass man sagt, ich möchte irgendwann in der zweiten Lebenshälfte selbst entscheiden, wie lange ich arbeiten will. Auch dann muss man ja irgendwas zu irgendeinem Zeitpunkt mal anfangen, um eben da vorzusorgen. Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit. Mega interessante Sachen dabei. Die User werden sich freuen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Danke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Freedom24. Deinem Anbieter für die aktuell besten Zinsen, vor allem auf Festgeldkonten, eine gute Möglichkeit, bevor die Zinsen möglicherweise noch weiter sinken, tolle Festgeldkonditionen mitzunehmen, haben wir im Team vor kurzem auch privat gemacht, zum Beispiel in US-Dollar 7,9% gibt es dort aktuell für ein Jahr, wenn man anlegt, je nach Geldbetrag sogar noch mehr, könnt ihr euch mal ansehen, einfach in die Shownotes klicken, den Link für Freedom24 auswählen und schon kommt ihr direkt zum Anbieter und könnt mal reinschauen. Falls ihr das bisher noch nicht kennt, kann ich nur empfehlen, sich das zumindest mal anzusehen.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.